Als die Sonne untergegangen ist und die beiden Monde Tyrias ihr fahles Licht auf den Berg scheinen lassen, steht die ganze Gruppe inklusive der beiden Koda neben dem aufgebauten Leichnam von Reißende Welle. Gefolgt von der Nacht erhebt das Wort. Mein Herz war tot, weil mir mein geliebter Sohn genommen wurde. Mein Zorn auf Koda war riesig, aber ungerecht. Ich bin eine Mutter und mein Schmerz ist unbeschreiblich. Ihr habt mir geholfen. Dafür danke ich euch. Teilt mit mir die Ehre. Jeder von euch soll sich einen brennenden Stab nehmen und gemeinsam zünden wir den Holzhaufen an, an dem mein Sohn seine Reise zu Koda beginnt. Wie Perlen an der Schnur, mit gefolgt von der Nacht an der Spitze, gehen alle zum Lagerfeuer und nehmen sich einen der brennenden Stäbe. Dann schaut die Koda an Althea an. Dich, kleine Asura, bitte ich, den Anfang zu machen. Warum? Fragt Althea verwirrt. Ich spüre deinen Zorn. Er tobt in dir genauso, wie er in mir getobt hat. Nimm den brennenden Stab und lege deinen ganzen Zorn hinein und lass ihn verbrennen. Althea nimmt den Stab und spürt die Hitze an der Hand. So wie du die Hitze des Feuers spürst, welches dich mit all seiner Macht verbrennen will, so will dein Zorn dich vernichten. Lass deinen Zorn gegen das Feuer antreten und schüre das Feuer in dem Holzstapel, damit es lichterloh brennt. Nur so findet mein Sohn seinen Weg zu Koda und du einen Teil deines Friedens. Althea versteht es nicht bewusst, aber sie macht, was die alte Koda an ihr sagt. Mit aller Kraft schiebt sie ihren brennenden Stab immer wieder in den Holzstapel und entfacht das Feuer. Je öfter sie es macht, desto leichter wird ihr. Und als der Stab bricht, zerbricht auch endgültig der Zorn in ihr. Das kleine Asura-Mädchen bemerkt schon nicht mehr, wie die anderen ihre Stäbe nur kurz an den Holzscheit dranhalten können, da es lichterloh brennt und der Wind den Rest scheinbar schnell erledigen will. Am Ende des Rituals verlässt gefolgt von der Nacht die Gruppe. Althea will gerade nachfragen, wo sie hingehen will, als Praga ihr die Hand auf die Schulter legt und nur den Kopf schüttelt. Es ist Zeit zu gehen, auch für gefolgt von der Nacht. Althea versteht und fängt an zu weinen. Am nächsten Morgen, die wenigen Habseligkeiten sind gepackt, zieht die kleine Gruppe weiter Richtung Westen. Althea bemerkt sehr schnell, dass die Kälte, die hier in den Schaufler-Schreckklippen herrscht, eine andere als im Eisklamm-Sund ist. Immer noch kalt, jedoch nicht so schneidend und beißend. Trotzdem wünscht sie sich sehr, dieses Gebiet aus Eis und Schnee endlich hinter sich lassen zu können. Gegen Mittag erreicht die Gruppe das Sonderheimgehöft. Hier, unter gastfreundlichen Norn, legt die Gruppe eine Pause ein. Es wird gegessen, getrunken und gelacht, und als die Sonne bereits untergeht, zieht die Gruppe trotzdem noch weiter. Vorbei an Eiszähnen, die denen am Svanierdom sehr ähnlich sehen, geht es weiter nach Westen. Unterwegs treffen sie ab und zu verwunderte Norn, die auf der Jagd sind. Sie helfen, wenn sie können, ziehen dann aber auch weiter. Kurz um Mitternacht erreichen sie dann endlich ihr nächstes Etappenziel, Durgas Gehöft. Nachdem das Finanzielle geklärt ist, essen sie noch und probieren die Bierspezialitäten aus Durgas Fässern, bevor sie anschließend müde in warme, weiche Betten fallen. Es ist einer der seltenen Nächte, in denen Althea keine Albträume hat. Dafür glaubt sie, im Traum reißende Welle zu sehen, wie er neben Koda steht und ihr glücklich zuwinkt. Obwohl der ein oder andere aus der Gruppe vom Bier des gestrigen Abends noch Kopfschmerzen hat, packen sie ihre Sachen und marschieren weiter. Allen ist klar, dass die Zeit drängt. So laufen sie weiter Richtung Süden, wobei Gruff immer darauf achtet, einem weiteren Svanierdom, der rechts auf ihrem Weg liegt, nicht zu nahe zu kommen. Als dieser endlich hinten am Horizont verschwindet, geht es weiter in Richtung Westen. Und als die Mittagssonne am höchsten steht, erreichen sie das Podaga-Gehöft. Es ist seltsam für Althea zu sehen, dass hier nicht nur Norn sind, sondern auch Menschen mit ihren Kindern, Char und sogar ein Asura. Während die anderen die Vorräte auffüllen, nutzt Althea die Möglichkeit, mit dem Asura zu sprechen. Dabei erfährt sie, dass er ein wandernder Handwerksgeselle ist, der durch die Welt zieht und anderen bei ihrer Arbeit hilft. Natürlich verbunden mit dem ein oder anderen Hinweis, wie genial er als Asura dabei ist. Gruff taucht mitten im Gespräch neben Althea auf und meint, wir müssen weiter. So verabschiedet sich Althea noch kurz und schon steht sie vor der Grenze. Ein leichter Luftzug und die Grenze zu den Gendaran-Feldern ist überwunden. Vorsicht, immer rechts an der Wand lang, zischt Ruff. Leise flüstert Althea. Was ist los? Wir sind mitten im Gebiet der Wachsamen. Wenn sie Slaug sehen, werden sie ihn und uns gleich mitverhaften. Wir müssen jetzt ganz vorsichtig weiter. So schleicht die Gruppe leise und heimlich durch den Schnee. Alle Spuren, die sie hinterlassen, versuchen sie dabei so gut wie möglich zu verwischen. Stück für Stück kommen sie so vorwärts. Und nachdem sie eine Höhle durchquert haben, sehen sie zum ersten Mal seit Tagen wieder grünes Gras.
Bord der Blutleere! Slaug Seelenreißer, was treibt dich voll aus das Flohfall hierhin?
Alle bleiben wie angewurzelt stehen, als Slaug auf den Norn, der rechts neben dem Höhlenausgang steht, zurennt.
Das ist der Möchtegern-Pirat Bord der Blutleere, erklärt Slaug daraufhin.
Wir kennen uns aus alten Zeiten, wo wir das ein oder andere Fass zusammengeleert haben.
Oh ja, und es war großartig. Doch berichte, was bringt dich in so ein gefährliches Gebiet?
Wir müssen weiter in den Caledon-Wald. Wir haben dort einen Auftrag zu erledigen.
Dann pass auf, die Patrouillen der Wachsam haben zugenommen.
Sie scheinen nervös zu sein.
Weißt du mehr?
Fragt Ruff.
Nein, nur, dass sie ihre Patrouillen verdoppelt haben. Geht weiter nach Westen, bis ihr zu den Nordfeldern kommt. Dann biegt nach Süden ab. Im Norden haben die Zentauren das Gebiet unter Kontrolle. Der Westen und der Süden gehört den Wachsam. Deshalb rate ich euch, umgeht die Siedlung Askalon südlich. Dann kommt ihr zum Strand des schlechten Omens. Dort wird euch mein Freund, der Piratenkapitän Barnikos, erwarten. Dort könnt ihr übernachten. Ich werde ihm gleich einen Raben schicken.
Da schiebt sich Althea nach vorn. Du bist wie ein Piraten, aber scheinbar verdammt nett. Warum tust du das?
Der Norn fängt an, lauthals loszulachen. Das Gebrüll wird so laut, dass Althea sich sofort die Ohren zuhalten muss.
Bitte entschuldige, kleine Maus. Ich vergesse manchmal, wie empfindlich Asura-Ohren sind.
Nun, dieses räudige Flohfell hat mir mehr als einmal das Leben gerettet. Ich gebe es ungern zu, aber der eine oder andere von Svanias hätte mir ohne seine Hilfe das Fell über die Ohren gezogen. Es ist nur eine Möglichkeit für mich, Danke zu sagen.
Althea versteht und nach einer Verabschiedungsrunde zieht die Gruppe weiter, genauso wie Bord der Blutleere es ihnen vorgegeben hat. Nicht nur die Füße von Althea brennen, als sie endlich am Strand des schlechten Omens eintreffen. Kapitän Barnikus begrüßt sie kurz und brummig, weist ihnen Zelte zu und wenig später hört man nur noch wohlbekannte Schlafgeräusche. Althea schläft noch tief und fest, als sie unsanft geweckt wird. Etwas Feuchtes und Kratziges fährt durch ihr Gesicht.
Igitbel, was ist das?
Althea öffnet ihre Augen und Slaug kniet vor ihr.
Guten Morgen, du Schlafmütze. Was hast du da getan?
Fragt Althea.
Du wirst doch nicht mit deiner Zunge...
Slaug grinst nur und nickt. Da springt Althea auf.
Du gemeiner Schuft, du! Na warte, wenn ich dich in die Finger bekomme!
Gedankenschnell dreht Slaug sich um und verschwindet aus dem Zelt. Man hört noch sein Lachen und die Flüche aus Altheas Mund sind, nun, sagen wir mal, nicht gerade damenhaft. Nach einem ausführlichen Essen, zu dem sie von den Piraten eingeladen werden, zieht die Gruppe weiter und am späten Nachmittag überqueren sie die Grenze zu den Kessex-Hügeln. Kurz nach dem Übergang sträubt sich Slaugs Fell.
Was ist los? Fragt Althea.
Ein sehr unsicheres Gebiet hier. Zentauren, Banditen, Kreid, alles was gefährlich ist, werden wir hier finden. Wir haben auf unseren Streifzügen dieses Gebiet, wann immer es möglich war, gemieden. Es macht Frauen zu Witwen und Kinder zu Waisen. Wir sollten uns hier nicht lange aufhalten.
Dann lass uns loslaufen. Je schneller wir im Caledon-Wald sind, desto schneller habe ich Schafe ja wieder.
Hoffentlich.
Der Weg führt sie Richtung Süden, ins stellanische Vorgebirge. Getarnt geht es weiter an der großen Festung vorbei bis zur Zereboth-Schlucht. An der Herrschaftsgebiet-Tötungszone entlang führt der Weg weiter zum Al-Kess-Vorsprung. Immer wieder müssen sie sich gegen Straßensperren von Banditen oder Ettins verteidigen. Einmal treffen sie sogar Zerstörer, was Althea arg beunruhigt, weil es sie an Primordus erinnert. Der Drache, der einst die Asura aus ihren Höhlen vertrieben hat. Endlich, am Ende des zweiten Tages ihrer Wanderschaft, erreichen sie das Ireko-Händlerlager. Auch hier erlebt Althea wieder die Lebendigkeit Tyrias. Zwei asurische Crews arbeiten hier genauso wie Solvari und... Vögel?
Was sind das für Vögel, die hier Waffen tragen? Fragt Althea.
Sie gehören zum Volk der Tengu, berichtet Jill. Die Legende erzählt, dass sie früher sehr häufig in ganz Tyria, Kanta und Elona anzutreffen waren. Doch wurden sie immer wieder vertrieben.
Als Orr sich aus den Fluten wieder erhob, sahen die Tengu das als Zeichen an, aus allen Kontinenten zurück nach Tyria zu kommen. Dort bauten sie eine große Stadt mit einer riesigen Mauer. Nur Tengu dürfen die Stadt betreten. Sie sind ein vertriebenes Volk.
Und was machen die Späher dann hier?
Sie bieten sich als Beschützer für reisende Kaufleute an. So kommen sie an Informationen und Gold. Ein Tengu lebte mal für kurze Zeit bei uns im Gladiumviertel in der Schwarzen Zitadelle. Deshalb kenne ich überhaupt die Geschichte. In diesem Moment stößt Slaug in die Runde dazu. Ich habe Erkundungen eingezogen. Die Silvari wissen, dass Ninian Düsterwald im Caledonwald ist. Sie wissen nicht genau wo, aber die Hainhüter haben wohl den Auftrag, ihn zu verhaften.
Was? Wieso? Woher weißt du das? Fragt Altea aufgeregt.
Der Tengu dort drüben, und Slaug zeigt dabei auf einen stolz aussehenden Vogel, hat es mir gegen etwas Gold verraten.
Dann müssen wir los, ruft Altea. Schnell, wir müssen ihn kriegen, bevor die Hainhüter schneller sind.
Eine Stunde später erreicht die Gruppe den Durchgang zum Caledonwald.
Werden wir schnell genug sein? Fragt sich Altea die ganze Zeit in Gedanken. Und werde ich endlich meine Shafia wieder in die Arme nehmen können?
Dann überschreiten sie die Grenze. Das erste, was Altea auffällt, ist die hohe Luftfeuchtigkeit. Die kleine Asura empfindet die Temperaturen als angenehm warm, aber die Luftfeuchtigkeit sorgt dafür, dass sie schnell ins Schwitzen kommt. Graf, du weißt, wo wir lang müssen? Fragt Prager. Der Angesprochene nickt. Lange, sehr lange ist es her, dass ich das letzte Mal hier war. Ich hätte nicht gedacht, das alles wiederzusehen. Wir müssen nach Westen, in die Vogelbeerenwälder. Wir können nicht nach Süden, da dort ein großer Wachposten der Löwengarde steht. Dass sie mit ständigen Angriffen von Kreid rechnen, ist das Gebiet ständig unter Kontrolle, einschließlich Enttarnungsfallen. Da kommen wir nicht durch.
Was ist so schlimm am Weg nach Westen? Fragt Altea.
Er ist nicht länger als der Südweg, aber gefährlicher. Als erstes werden wir auf die Dschungelraptoren aufpassen müssen. Jill, du übernimmst die linke Seite zusammen mit Slaug. Ich werde die rechte Seite absichern. Praga, du bleibst mit Altea immer in der Mitte zwischen uns. Egal was passiert, ihr geht weiter. Vorsichtig, Schritt für Schritt läuft die Gruppe los. Jedes Knacken auf dem Boden ist verdächtig. Die Ohren der Char bewegen sich wie ein Radar. Dann hört Altea es selbst, das erste Kreischen eines Raptors. Es klingt so schrill, dass sie selbst auf diese Entfernung glaubt, die Konfusion, die es verursacht, zu spüren. Schnell drückt Praga ihre Hand. Weiter, Schritt für Schritt. Plötzlich verschwindet Jill auf der linken Seite aus Alteas Blickfeld. Weitergehen, knurrt Praga. Da verschwindet auf der rechten Seite plötzlich auch Gruff. Altea bekommt Panik und will losrennen, aber Praga hält sie eisern fest. An der linken Seite läuft Slaug ganz ruhig und entspannt weiter, so als ob überhaupt nichts los wäre.
Wie macht er das? Fragt sich Altea in Gedanken, während ihr Herz immer schneller klopft. Da! Ein Schrei! War das Gruff?
Nicht stehen bleiben, meint Praga wieder und zieht Altea weiter. Da kommt ein Raptor aus dem Gebüsch direkt auf Praga und Altea zu. Noch 5 Schritt und Altea schreit. Noch 4 Schritte und der Mund des Raptors beginnt sich zu öffnen. Noch 3 Schritte und Altea schließt die Augen und versucht, sich die Ohren zuzuhalten, was aber nicht klappt, da Praga sie weiter in Richtung auf den Raptor zuzieht. Noch 2 Schritt und es herrscht Ruhe. Langsam und ganz vorsichtig öffnet Altea wieder ihre Augen. Der Kopf des Raptors liegt direkt vor ihren Füßen, der Körper 2 Schritte dahinter. Daneben steht Jill mit einem blutigen Schwert. Das ist dann auch das Letzte, was Altea sieht, bevor es schwarz vor ihren Augen wird. Dem Stand der Sonne nach muss der Kampf etwa 2 Stunden her sein, als Altea wieder aufwacht. Es schaukelt, als ob sie auf einem Schiff wäre, und es dauert einige Sekunden, bis sie versteht, dass Praga sie wieder auf ihrem Rücken trägt. Ah, unsere Prinzessin ist wach, ruft Jill. Bleib bitte liegen, Altea, ruft Praga ihr zu. Wir haben das Gebiet der Raptoren hinter uns gelassen und laufen gerade in Richtung Berg-Suhlensumpf. Es lauern hier an allen Ecken und Enden Untote. Sobald wir das Falias-Dorf erreicht haben, lasse ich dich wieder runter. Altea nickt nur, was Praga nicht sehen kann, aber die alte Char sagt nichts weiter und die Gruppe läuft ihren selbstgewählten Weg weiter. Altea denkt an die Panik, die sie wegen des Raptors hatte. 2 Schritt vom Tod entfernt. Die blutige Klinge. Wäre Jill nur eine Sekunde zu spät gekommen? Ihre Gedanken drehen sich im Kreis. Immer und immer wieder sieht die kleine Asura die Bilder vor sich, als sie endlich das Faliasdorf erreichen. Hauptmann Bren von den Hainhütern begrüßt die Gruppe. Willkommen im Faliasdorf, der vordersten Front der Hainhüter gegen die dunklen Mächte, die aus dem Bergsohlensumpf kommen. Wir haben es selbst erlebt, Hauptmann. Wir wurden einige Male von Untoten angegriffen, berichtet Slaug. Wie ich sehe, wart ihr erfolgreich im Kampf. So lasst mich euch fragen, was euch ins Dorf führt. Wir bitten um Quartier für die Nacht, antwortet Prager. Wir sind gewandert, haben gekämpft und jetzt sind wir rechtschaffen müde. Ventari sagt, lasst ein Unrecht nie zu Bösem wachsen oder Leid. Ihr habt hier gegen die dunklen Mächte gekämpft und so ist es uns eine Freude, euch Quartier zu gewähren. Der dritte Baum links soll euer Platz zum Schlafen sein. Prager bedankt sich im Namen der Gruppe und wenig später liegen alle sorgsam von einem Blatt, das sie warm hält, umhüllt in ihren Betten und schlafen. Es ist eine ruhige Nacht, nur nicht für Althea. Die kleine Asura träumt. Sie steht an einem See und neben ihr sitzt ein anderer Asura im Gras. Es ist ein Junge, welcher ungefähr ihr Alter hat. Er lächelt und seine kleinen spitzen Zähne blitzen dabei im Sonnenlicht. »Wer bist du?«, fragt Althea. Doch der Junge antwortet nicht. Intensiv betrachtet Althea seine Ohren, die hin und her wackeln. Seine Augen blitzen vor Selbstbewusstsein. Gerade als Althea einen Schritt auf den Asura-Jungen zugehen will, passiert es. Ein Schatten. Er schnappt sich den Jungen und rennt mit ihm weg. Althea schreit und will hinter dem Schatten herlaufen und wacht auf. Prager, Jill, Slaug und Gruff stehen neben ihrem Bett. Der Schweiß läuft noch an Altheas Stirn herunter. Was ist passiert? Fragt Prager. Ich habe geträumt und ich habe in dem Traum einen anderen Asura gesehen. Was ist denn passiert? Fragt Prager weiter. Ich habe versucht, ihn anzusprechen, aber er antwortete nicht und dann... Was ist dann passiert? Fragt Prager wieder. Dann kam ein Schatten und hat den Asura-Jungen entführt. Ich habe geschrien und dann bin ich aufgewacht.
Also nur ein dummer Albtraum, meint Slaug. Nein, das war kein Albtraum, mischt sich da plötzlich Gruff ein. Es gibt Berichte, wonach manche Besucher des Caledon-Waldes Teile des Traumes der Silvari mitbekommen.
Das ist lächerlich, kommt es sofort von Slaug.
Nein, ist es nicht. Ich weiß es, denn ich war selbst bei meinem ersten Besuch betroffen. Und auch ich habe heute Nacht geträumt.
Und was hast du geträumt? Fragt Prager in Richtung Ruff.
Dass ich bald sterben werde. Ich habe das Gebiet der Silvari nicht mehr lebend verlassen.
Althea springt auf. Nein, das kann nicht sein. Wir haben beide nur blöde Albträume gehabt.
Mit einem Satz springt sie auf Gruff zu und klammert sich an ihm fest.
He, meint Gruff und lächelt Althea an. Noch ist es nicht so weit. Und glaube mir, ich werde bis zum letzten Atemzug kämpfen.
So entscheiden sich alle, den Rest der Nacht im selben Zimmer zu bleiben. Althea kuschelt sich nun bei Gruff ins Fell, aber tiefen und festen Schlaf findet anschließend keiner mehr. Zu aufregend sind die Ereignisse gewesen.
Am nächsten Morgen stehen alle auf, als die Sonne gerade die ersten zaghaften Versuche macht, durch die Blätter zu scheinen.
Ich hoffe, die Hainhüter waren nicht schneller als wir, meint Slaug zwischen zwei Bissen beim Frühstück.
Shafia, ich vermisse dich so sehr. Ich will sie endlich wieder in meinen Arm halten.
Wir werden alles dafür tun, meint Prager darauf. So packen sie ihre Sachen und verabschieden sich noch von den Hainhütern im Dorf, bevor sie zu ihrer Reise weiter Richtung Süden aufbrechen. Ihr Weg führt sie über Kathal und die Ruinen der Ungesehenen, als sie kurz vor der Insel des trauernden Steins noch einmal eine Rast einlegen.
Slaug, du wirst als erstes das Gebiet beobachten, bestimmt Prager. Ich will wissen, ob Ninian Düsterwald überhaupt da herumläuft und wie die Situation ist.
Slaug verschwindet wie ein Schatten und die anderen setzen sich um ein Feuer in der Nähe eines Busches. Nur Althea hüpft die ganze Zeit von einem Bein auf das andere.
Geduld, meint Prager.
Eine Stunde vergeht, eine zweite folgt, doch Slaug kommt nicht wieder. Während die anderen ihre Rüstung reparieren oder mit Essen machen beschäftigt sind, verschwindet Althea still, heimlich und leise von der Gruppe.
Ich kann nicht warten. Ich muss wissen, ob Shafia da ist.
So stürmt die kleine Asura los und taucht mitten auf der Insel des trauernden Steins auf. Sie rennt auf den erstbesten Silvari zu und ruft, »Wo ist Ninian Düsterwald?« Doch der Silvari blickt sie nur stumm an und sagt keinen Ton. Schon springt Althea zum nächsten Silvari. »Wo ist Ninian Düsterwald?« Doch auch er blickt sie nur stumm an. Plötzlich kommt eine Stimme aus einem Baumhaus hervor.
»Ich bin Ninian Düsterwald. Was willst du von mir?«
Althea zieht ihren Dolch und stürmt auf die Stimme zu.
»Wo ist Shafia?«
Da wird sie von hinten gepackt und ein großes Durcheinander entsteht vor ihren Augen. 4, 5, nein, 8 Silvari tauchen plötzlich in ihrem Blickfeld auf. Hauptmann Brehm von den Hainhütern ist einer von ihnen.
Ninian Düsterwald, ich verhafte dich im Namen des blassen Baums. Du bist kein Lautloser und hast hier nur Unterschlupf gesucht, weil du wusstest, dass es das einzige Gebiet ohne Hainhüter ist. Dir wird vorgeworfen, als Mitglied des Albtraumhofs zahlreiche Silvari ermordet zu haben. Des Weiteren werfen wir dir Diebstahl und Erpressung vor.
Wo ist Shafia?
Ruft in diesem Moment Althea dazwischen. Hauptmann Brehm schaut sie an und ruft dann, Slaug Seelenreise, du kannst ruhig hervorkommen und bring die anderen mit. Wenig später ist die ganze Gruppe zusammen bei Hauptmann Brehm. Nur Althea wird noch von einem Hainhüter festgehalten, da die kleine Asura wild herumtobt.
Wie habt ihr uns gefunden und vor allem, woher wisst ihr von Ninian Düsterwald? Fragt Slaug.
Nun, der Tengo, von dem ihr eure Informationen gekauft hat, hat auch uns mit Informationen versorgt. Da ich wusste, wen ihr sucht, habe ich mich entschlossen, euch zu folgen. Keine Sorge, Slaug-Seelenreißer, wir wissen, zu welcher Gruppe Düsterwald und ihr gehört habt. Da wir aber keine Anfrage von den Char vorliegen haben, habt ihr im Caledonwald freies Geleit.
Nun zu dir, Althea. Wenn du aufhörst zu toben, habe ich etwas für dich.
Langsam beruhigt sich Althea und plötzlich sieht sie Shafia. Mit einem Satz, schneller als jeder Gedanke, ist Althea bei Hauptmann Brehm und reißt ihm Shafia aus der Hand.
Endlich habe ich dich wieder! Ich hab dich so vermisst!
Schluchzend geht Althea in die Knie und hält Shafia fest, so sehr wie sie nur kann. Das kleine Asura-Mädchen ist in diesem Augenblick glücklich. Glücklich, weil ihr Kampf erfolgreich war, glücklich, weil sie neue Freunde getroffen hat, aber auch glücklich, weil die Gerechtigkeit, das Gute über das Böse gesiegt hat. Stunden sitzt Althea so da, als Hauptmann Brehm wieder zu ihr kommt.
Althea, wir brauchen dich. Der blasse Baum braucht dich.
Was? Wofür?
Althea ist im Augenblick noch verwirrt, weil sie viel zu glücklich darüber ist, Shafia wieder zu haben.
Der blasse Baum hat gemerkt, dass du einen Traum geteilt hast. Dein Geist hat Zugang zu Ventari gefunden.
Es wird eine Gerichtsverhandlung geben und der blasse Baum möchte eure Geschichte hören, um anschließend ein Urteil fällen zu können. Der Mutterbaum vertraut euch.
Ich bin müde. Die Reise, die Kämpfe, ich kann nicht mehr, kommt es leise von Althea.
Bitte, Althea, der blasse Baum ist nah. Einen halben Tagesmarsch und wir sind im Hain. Nach der Verhandlung kannst du über ein Tor nach Löwenstein reisen und von dort aus direkt nach Ratasum. Dann bist du innerhalb einer Stunde zu Hause.
Althea nickt nur, als Laug, Jill, Gruff und auch Praga zu ihr kommen.
Werdet ihr mitkommen in den Hain? Fragt Althea.
Die Zeit der Trennung ist noch nicht gekommen, Althea, antwortet Praga. Wir werden dich begleiten.
So startet die Gruppe wenig später weiter Richtung Süden. Am Sandbuchtstrand vorbei geht es weiter runter zum Dorf Astoria. Was Althea auffällt, ist der dichte Bewuchs an Bäumen und Pflanzen. Dazu kommt die Wärme und die hohe Luftfeuchtigkeit. Klar, in Desideratum in der Provinz Metrica gibt es auch viele Pflanzen, aber das hier, das war nochmal ein ganz anderes Kaliber. Wie versprochen kommen sie gegen Abend am Durchgang zum Hain an. Alle staunen über die Wurzeln, die mächtiger sind als alles, was sie bisher gesehen haben. Die Äste sind dicker als jede Wand eines Gebäudes in Ratasum. Es wirkt ehrfurchtgebietend, aber auch absolut sicher. Egal wie groß eine Gefahr auch ist, dieses Wunder der Natur würde es überstehen. Als sie die Grenze zum Hain passieren, ist Althea überrascht. Irgendwie hatte sie erwartet, hier nur Silvari vorzufinden, aber der erste, der ihnen begegnet, ist ein Norn. In Begleitung von 2 Silvari passiert auch er die Grenze, aber in Richtung des Caledonwaldes. Ein Duft liegt in der Luft, süßlich, aber nicht aufdringlich.
Bitte kommt weiter, ich weiß, ihr seid müde von eurer langen Reise. Wir nehmen einen Transport per Blattschweber runter zu den Wurzeln. Dort, bestens geschützt, liegen unsere Wohnbäume. Die Terrasse des Träumers steht euch extra zur Verfügung. Dort könnt ihr euch waschen und jeder bekommt einen extra Baumstrang mit Blüte, wo ihr sicher und in Ruhe schlafen könnt.
Wann ist die Gerichtsverhandlung? Fragt Althea.
Wir werden euch morgen um 10 Uhr abholen.
Euch? Kommt sofort die knurrende Frage von Slaug. Hauptmann Brehm schaut den Char an und sagt,
Slaug Seelenreißer, der blasse Baum hat euch durch mich freies Geleit garantiert. Das Wort unseres Mutterbaumes steht über allem.
Damit wendet sich der Hauptmann ab und lässt die Gruppe alleine.
Ich glaube, wir sind hier sicher, meint Slaug.
Althea, was hast du?
fragt Ruff. Das kleine Asura-Mädchen setzt sich auf einen Stuhl und weint.
Ich bin glücklich und gleichzeitig traurig und ich habe Angst.
Was macht dir denn Angst, Kleines? Fragt Praga.
Der Hauptmann hat gesagt, dass ich Zugang zu Ventari habe und im Traum etwas gesehen habe. Ruff hat auch geträumt und ich will nicht, dass er stirbt. Da ist auch noch der Asura-Junge, der plötzlich vor meinen Augen verschwunden ist. Was bedeutet das? Aber das Schlimmste ist, ich liebe Mama und Papa und ich vermisse die beiden, aber ich will euch nicht verlassen. Der Gedanke tut mir weh und ich will einfach nicht weg von euch, aber gleichzeitig will ich auch Mama und Papa wiedersehen.
In diesem Moment bilden alle einen engen Kreis um Althea und Ruff sagt, »Kleine Althea, wenn ich jemals eine Tochter gehabt hätte, dann hätte ich mir gewünscht, sie wäre so wie du gewesen. Stark, mutig und voller Selbstbewusstsein. Wir werden immer in Gedanken und im Herzen bei dir sein. Selbst wenn wir wieder im Gladiumviertel in der Schwarzen Zitadelle sind und du zu Hause in der Provinz Metrika. Wir werden uns abwechselnd schreiben und wenn du Ferien hast, werden wir uns gegenseitig besuchen. Wenn mich bald der Tod ereilen sollte, so ist es vorherbestimmt. Und ich werde in den Nebeln weiterkämpfen, bis eure Zeit gekommen ist, um mich im Kampf zu unterstützen. Aber bis dahin werde ich mein Fell so teuer wie möglich verkaufen. Und jetzt sei nicht mehr so traurig und gib dem alten Griesgram einen Kuss auf die Schnauze und dann ab ins Bett. Althea springt auf, gibt Ruff einen Kuss und läuft dann eine Etage höher zu ihrer Blüte. Die Tränen in den Augen von Ruff sieht Althea schon nicht mehr. In der Nacht kommen die Träume zu Althea zurück. Diesmal läuft sie durch einen Wald. Es ist dunkel und ein kalter Luftzug kommt ihr entgegen. Da sieht sie auf der rechten Seite ganz schwach etwas liegen. Langsam und vorsichtig geht sie auf das Etwas zu. Es wimmert und liegt zusammengekauert neben einem Baum.
Es tut so weh,
hört sie das Etwas jammern. Dann sieht sie es. Es ist der Asura-Junge, den sie schon im ersten Traum gesehen hat. Dann dreht er plötzlich den Kopf und Althea sieht in seine Augen. Angst, Schmerz und Hoffnung.
Ich bin Letheos, bitte, hilf mir!
In diesem Moment erscheint ein schwarzer Schatten und nimmt den Asura-Jungen einfach mit. Althea schreit noch und will hinterher, aber in diesem Moment wacht sie wieder auf. Ihr Herz rast und sie spitzt am ganzen Körper, aber diesmal liegt sie allein in ihrem Zimmer, nur Shafia liegt eng an sie gekuschelt bei ihr. Ihre Gedanken springen hin und her.
Wer ist dieser Asura-Junge? Was passiert mit ihm? Wie hieß er noch? Letheos?
Moment.
War da nicht was mit Letheos in dem Buch von Kundrak?
Althea braucht ein paar Sekunden, um die Gedanken zu ordnen.
Der Name tauchte in Verbindung mit Gefahr im Buch von Kundrak auf,
erinnert sich die kleine Asura langsam.
Handelt es sich hier um den gleichen Letheos oder ist das nur Zufall? Aber welche Gefahr sollte schon dieser kleine Asura-Junge darstellen? Und außerdem hat er mich im Traum gerade um Hilfe gebeten.
An dieser Stelle verliert Althea den Faden in ihren Gedanken. Ihre Augen werden schwer und sie schläft wieder ein, diesmal aber fest und traumlos. Am nächsten Morgen, als Althea aufwacht, versucht sie immer noch die Gedanken ihres Traumes zu ordnen. Als sie sich unter das Duschblatt stellt, von dem warme Wassertropfen auf sie herunterfallen, hört sie das Pfeifen eines Vogels, das Besuch ankündigt. Es steht jemand vor ihrer Blüte und begehrt Einlass. Schnell trocknet sich das kleine Asura-Mädchen ab, springt in ihre Kleidung und läuft Richtung Tür. »Guten Morgen, Althea«, sagt Hauptmann Brehm. »Bitte entschuldige die frühe Störung. Der blasse Baum bittet dich vor der Gerichtsverhandlung zu einem privaten Gespräch. Kannst du gleich mitkommen?«
»Ich habe noch nichts gegessen.«
»Das weiß die Mutter«, kommt als Antwort. »Keine Sorge, du gehst nicht allein. Ruff wurde auch gerufen und eine Tafel mit Essen wurde bereits aufgestellt.«
»Ich weiß nicht«, zögert Althea das Ganze heraus.
»Bitte, die Mutter hat mir gesagt, sie will mit dir über Letheos sprechen.«
In diesem Augenblick ist Althea hellwach. »Na los, worauf warten wir noch?« Unten am Fuße des Eingangs zur Terrasse des Träumers wartet Ruff schon auf sie. Ruff schaut sie nur kurz an und meint, »Du auch?« Althea nickt und so machen sie sich auf den Weg mit dem Blattschweber nach oben. Als sie in den oberen Distrikten ankommen, müssen sie den Schweber wechseln. Die Omvalos-Kammer ist der höchste Punkt im Baum. Dort residiert der Avatar des blassen Baums. Nur über diesen Blattschweber kommen wir zur Mutter. So betreten alle drei die Kabine und schon werden sie weiter nach oben transportiert.
Als Althea oben ankommt, werden ihre Blicke wie magisch von der Tafel angezogen, die wenige Meter vor ihr in der Luft schwebt. Das ist Ventaris Tafel, erklärt Brehm. Sie hilft uns mit ihrer Weisheit, die Ventari für uns hinterlassen hat. Ihr kennt die Geschichte von Ronan und Ventari? Fragt der Hauptmann an Althea und Graf gewandt. Beide schütteln den Kopf. Gerade als der Hauptmann ansetzt, um die Geschichte zu erzählen, hören sie die Stimme vom blassen Baum. Ich werde die Geschichte erzählen, mein Sohn, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Bitte, lass uns jetzt allein. Ich möchte mit Althea und Graf allein sprechen. Der Hauptmann zieht sich zurück. Bitte, kommt näher und setzt euch zu mir. Esst bitte, ihr seid hungrig. So setzen sich Althea und Graf an den Tisch und fangen an zu essen, während der Avatar des blassen Baums sich vor ihnen hinsetzt. Ich habe euch beide zu mir gerufen, weil ich gefühlt habe, dass etwas in den Traum eingedrungen ist. Ich konnte es erst nicht verstehen, bis ich merkte, dass ihr beide Teil des Traums geworden seid. Ihr seht Dinge der Zukunft. Dinge, die nicht uns Silvari betreffen, sondern die Menschen und ihre Götter. Doch die Ereignisse, die sich dort entwickeln, haben Auswirkungen bis in den Traum. Es geht um das Wintertagsfest der Menschen. Zwei Götter kämpfen gegeneinander und alle Völker Tyrias sind daran beteiligt. Doch nur ein kleiner Junge kann das Wintertagsfest der Menschen retten. Letheus, kommt es da aus dem Mund von Althea. Graf schaut Althea nur verständnislos an, während der Avatar des blassen Baumes nickt. Du hast ihn gefunden? Fragt der Avatar. Zweimal habe ich ihn im Traum gesehen. Er hat um Hilfe gerufen, doch jedes Mal, wenn ich zu ihm wollte, kam ein dunkler Schatten und nahm ihn mit. Ich glaube, dass wir nach der Gerichtsverhandlung mehr wissen werden, antwortet der Avatar. Moment, ruft Dagruff. Du sagtest, zwei Götter der Menschen kämpfen. Welche Götter kämpfen und worum? Auf der einen Seite, so erklärt der Avatar, steht Dwaena, die Göttin des Lebens, die Liebe und Freude in die Herzen der Menschen zum Wintertag säen will. Auf der anderen Seite steht Grenth, der Gott des Todes. Er will Furcht in die Herzen der Menschen säen.
Aber warum Furcht? Fragt Althea.
Grenth sagt, wenn die Menschen ihn nicht fürchten, verlieren sie den Glauben an ihn. Nur wer Angst hat, zollt ihm Respekt und stärkt seinen Glauben an ihn, indem er an seinen Schreinen betet. Dwaena sagt, nur die Liebe in den Herzen der Menschen vermag den Streit zu überwinden, der Hass und Kriege auslöst.
Und was hat Letheus damit zu tun? Fragt Althea.
Das kann ich dir im Augenblick nicht beantworten, kommt es vom Avatar. Ich hoffe, dass Ninian Düsterwald uns hier einiges erklären kann.
Und was willst du von mir? Fragt Graf, gerade als er in ein saftiges Hühnchen beißt.
Der Avatar schaut Graf traurig an. Du hast deinen Tod gesehen. Es wird bald soweit sein. Aber ich sehe, dass eine Träne das Licht zum Vorschein bringt. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber mit deinem Tod ist etwas Besonderes verbunden.
Nein, Graf, du darfst nicht sterben, ruft der Althea.
Kleines, wir haben doch schon gestern gesprochen. Ich werde mein Fell so teuer wie möglich verkaufen und bis dahin nehme ich noch eines von diesen Hühnchen, die sind echt saftig.
Der Avatar des blassen Baumes beginnt, die Geschichte von Ronan und Ventari zu erzählen. An deren Ende verabschieden sich die beiden und kehren zurück zu ihren Freunden, die schon sehnsüchtig auf sie warten, um zu hören, was in der Zwischenzeit passiert ist. Die Verhandlung ist auf den Nachmittag angesetzt und Althea ist schon ganz unruhig, als endlich Hauptmann Brehm kommt, um sie abzuholen. Diesmal gehen sie alle zusammen in den Blattschweber, der sie in die Umvalos-Kammer bringt.
Merkwürdig, wundert sich Jill. Entweder sind Gerichtsverhandlungen bei Silvari ganz anders als bei uns, oder es fehlen hier ein paar Mitspieler.
Althea wendet sich an Hauptmann Brehm.
Wo sind die Zeugen? Wo ist der Hüter der Gesetze, der Anklage erhebt? Wo ist der Taktiker der Verteidigung? Und wer ist der Magister, der das Urteil spricht?
Hauptmann Brehm schaut die Gruppe fragend an.
Wie kommt er darauf? So etwas brauchen wir nicht.
Da kommt der Avatar des blassen Baumes auf sie zu. Bitte kommt mit mir. Ich sehe, ihr habt Fragen und ihr verdient Antworten. Hauptmann Brehm holt Ninian Düsterwald. Während der Hauptmann wieder nach unten entschwindet, setzen sich Althea, Praga, Jill, Graf und Slaug im Kreis zusammen hin. Die Silvari halten keine Gerichtsverhandlungen, wie die Menschen es kennen. Es gibt für mich die Möglichkeit, 24 Silvari auszusuchen, die mit mir zusammen direkt in die Gedanken und Erinnerungen desjenigen hineinschauen, gegen den Anklage erhoben wurde. In seltenen Fällen wie diesem werden es nur 22 Silvari sein. Ruff und du, Althea, ihr werdet mit dabei sein.
Aber warum wir? Fragt Ruff.
Ihr habt den Traum geteilt. Ihr seid mit Ventari verbunden. Und nur dadurch kann ich euch mitnehmen.
Und was machen wir in der Zwischenzeit? Fragt Praga.
Der Avatar schaut sie lange an. Du bist eine Mutter wie ich. Du hast alles für dein Kind getan und jetzt bitte ich dich, pass auf diese Gruppe auf, während wir in die Welt von Ninian Düsterwald eintauchen.
Aber warum? Du hast genug Silvari hier, die die Aufgabe übernehmen können, fragt Praga.
Nein, nichts darf mich ablenken. Alle 22 Silvari werden unten in ihren Blüten bleiben, während ich Kontakt zu ihnen aufnehme. Althea und Gruff brauche ich bei mir, um sie trotz ihrer Verbundenheit zum Traum zu integrieren. Sollte ich einen Fehler machen und die Kontrolle verlieren, müsst ihr Ninian Düsterwald aufhalten. In diesem Moment kommt Ninian Düsterwald zusammen mit Hauptmann Brehm im Blattschweber an. Er zerrt an den Fesseln und murmelt die ganze Zeit scheinbar sinnlose Worte vor sich hin. Der Silvari-Hauptmann platziert Ninian Düsterwald im Kreis der anderen und zieht sich dann zurück. Die Augen des Avatars blitzen kurz auf und Ninian fängt an, sich zu beruhigen. Die Verbindung beginnt, hören sie alle noch vom blassen Baum, als die Köpfe von Althea und Gruff plötzlich nach vorn fallen. Dunkelheit ist der Sinn meines Lebens. Die Lust, Schmerz zu verbreiten, mein Verlangen. Liebe durch ewige Qual zu ersetzen, mein Ziel. Ich bin das Gegenstück zum Traum, der meine Silvari-Brüder vergiftet. Der Traum nimmt ihnen ihre Stärke. Der Traum schränkt sie ein. Der Albtraum entfesselt sie und zeigt das wahre Potenzial, das in ihnen steckt. Keine Rücksicht, nur das Ziel zählt. Ich bin der Ritter des Düsterwalds. Was ist das? Diese Stimme in meinem Kopf. Sie versucht mich zu beherrschen. Sie ist dem Albtraum ähnlich, aber sie will uns versklaven, genauso wie der Traum. Wir sollen dem Dschungeldrachen gehorchen. Die Tyrannei des blassen Baums gegen die Tyrannei von Mordremoth tauschen. Wir sind der Albtraumhof. Wir unterwerfen uns niemandem. Was passiert? Was macht diese Abscheulichkeit mit mir? Warum stecke ich in einem Rankengefäß? Was passiert mit mir? Diese Ranken schieben sich in mich hinein. Sie verändern etwas in mir. Nein, ich will das nicht. Ich kann mich nicht wehren. Etwas passiert mit mir. Ich verliere den Kontakt zum Albtraum. Nein, ich will das nicht. Ich werde müde. So müde. Da. Ein Mensch steht neben mir. Er nennt sich Eratos Mentor.
Ich habe dich befreit, bevor das Rankengefäß seine Aufgabe beenden konnte. Doch meine Hilfe hat einen Preis. Ich stelle eine Gruppe zusammen, die verschiedene Aufgaben für mich erledigen soll. Du stellst keine Fragen und erledigst 3 Aufgaben für mich. Danach bist du frei zu tun, was du willst. Ich suche einen Jungen vom Volk der Asura. Er nennt sich Letheus. Wir suchen ihn gemeinsam. Setze dafür an Qual und Grausamkeit ein, was notwendig ist. Und wenn ich es nicht mag, dein Leibeigener zu sein, dann bist du in 5 Minuten wieder im Rankengefäß und ich lasse vollenden, was unterbrochen wurde.
Wo fange ich an zu suchen?
Unser Ziel ist die Provinz Metrika. Aber da wir Geld brauchen, werden wir reiche Familien plündern und Beute machen. Unterwegs werden wir die Gruppe vergrößern. Ich habe da schon 2 im Auge.
Als unsere Reise beginnt, verbreiten wir Qual als Belohnung für Informationen. Der Tod bringt keinen Segen, weil der Albtraum damit nicht direkt genährt werden kann. Trotzdem wird meine Klinge oft blutig, denn ich stelle fest, die schönste Qual ist die, die aus Liebe geboren wird, wenn der andere seinen Partner verliert. Der Albtraum erhält reiche Beute und auch materiell geht es uns gut. Ein Norn und ein Char kommen in unsere Gruppe. Ich traue beiden nicht, was Eratos Mentor egal ist. Er ist wie besessen von seinem Ziel, diesen Asura-Jungen zu finden. Als wir endlich in Metrika ankommen, stellt Eratos fest, dass der Junge nicht hier ist.
Voller Zorn tötet er wahllos zwei Asura, die bei ihm vorbeikommen. Die nächste Spur führt uns in die Schaufler-Schreckklippen. Moment, ich bin nicht allein. Jemand versucht mich zu beeinflussen. Etwas ist in meinem Kopf. Es übt Druck aus. Ich soll es nicht bemerken. Ich soll in Gedanken weitererzählen. Nein, ich muss aufwachen. Der Albtraum ist stark. In diesem Moment reißt Ninian Düsterwald die Augen auf. Er sieht den Avatar vom blassen Baum und schnappt sich von Gruffs Gürtel einen Dolch. Mit vollem Körpereinsatz springt er auf den Avatar zu, doch Gruff ist schneller und springt dazwischen. Die Klinge, die den Avatar treffen soll, trifft direkt das Herz von Gruff herzlos. Da ist Praga zur Stelle und schnappt sich Ninian Düsterwald und hält ihn fest. Althea schreit auf und springt zu Gruff. Mit Tränen in den Augen fragt sie, »Warum, du blöde Miezekatze?« Und Gruff antwortet mit versagender Stimme, »Weil Wintertag wichtig ist und du es retten wirst.« Mit diesen Worten schließen sich Gruffs Augen. In diesem Moment spricht der Avatar des blassen Baumes. »Das Urteil ist gesprochen, Ninian Düsterwald. Wir Sylvari verurteilen dich zur Rückkehr in den Traum. Die Blüte der Rückkehr wird dich aufnehmen und innerhalb eines Tages so weit verjüngen, dass du wieder als reines Bewusstsein in den Traum eingepflanzt werden kannst. Nach einiger Zeit wirst du wiedergeboren werden, als ein neues Kind von mir. Du wirst wachsen, lernen und neue positive Ziele verfolgen.« Ninian Düsterwald schreit auf. »Nein! Tötet mich! Nein, das ist schlimmer als alles, was ich anderen je angetan habe!« Als Hauptmann Brehm den Sylvari abholt, wird das Klagen immer leiser, bis es endgültig verstummt ist. »Ich trauere mit euch um euren Gefährten«, spricht der Avatar des Baumes. »Es war seine wilde Jagd, mich zu retten. Trotzdem sehe ich das Unrecht, was ihm angetan wurde. Wir werden seinen toten Körper sicher aufbewahren, bis eure Mission beendet ist.«
»Welche Mission?« schreit Althea den Avatar an. »Ruff ist tot!«
Da kommt Praga auf sie zu, kniet sich neben ihr hin und sagt, »Erinnere dich an seine letzten Worte. Er will, dass du das Wintertagsfest rettest. Deine Aufgabe ist es, Letheus zu finden und zu retten. Gemeinsam werden wir den Menschen Eratos Mento finden und ein gerechtes Urteil fällen. Wir alle brauchen dich jetzt, Althea. Bitte sei stark. Für Gruff, für uns, deine Familie, die dich unterstützt auf dem Weg, und für das Wintertagsfest aller Völker Tyrias.«